Also ich glaube, wir sind in der MS weiter die nächsten Jahre dabei und können neue Zulassungen anwarten. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass da kein Stillstand reinkommt, sondern dass wir weiter neue Sachen bekommen.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herr Professor Stefan Bittner aus Mainz. Mit ihm spreche ich heute zum Thema BTK-Inhibitoren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Herr Professor Bittner aus Mainz. Eingeladen habe ich ihn zum Thema BTK-Inhibitoren. Aus meiner Sicht ein hochrelevantes Thema, da wir hier vielleicht neue Wirkprinzipien in die Multiple Sklerose bringen. Was das aber natürlich auch an Risiken und Nebenwirkungen bedeutet, bespreche ich heute mit Ihnen. Ich freue mich sehr darüber, ihn heute bei uns zu Gast zu haben. Er ist geschäftsführender Oberarzt, Leiter der Transnationalen Neurowissenschaften und Schilling-Professor für Neuroimmunologie an der Universität Mainz, also ein ausgewiesener Experte in diesem Feld. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Wir sprechen ja heute zu den BTK-Inhibitoren. Was steckt denn eigentlich hinter diesem BTK?
Ja, erstmal hallo Tobi, schön, dass ich wieder mal bei euch zu Gast sein darf. Und das Thema ist wirklich etwas, wo man sagen muss, das bewegt die MS momentan die letzten Jahre wirklich. Vielleicht, genau, die Frage war offen, das heißt, ich darf auch ein bisschen ausholen. Ich glaube, das ist jetzt so der nächste Schritt in der Entwicklung, die sich aber in der MS so seit knapp 10 Jahren, würde ich sagen, abzeichnet. Denn wir haben hochaktive Therapien bekommen. Wir hatten das Natalizumab, wir haben die verschiedenen BCL-wirksamen Therapien. Und dadurch ist eigentlich klar geworden, dass es einen Teil der Erkrankung gibt, den man nicht richtig behandeln kann, den man nicht im Griff kriegt. Und die BTK-Inhibitoren sind sozusagen der nächste logische Schritt aus dieser
Reihe. Ich sag's noch einmal kurz für die Zuhörerinnen, was heißt denn BTK?
BTK, Breiten-Tyrosinkinase, das ist im Endeffekt ein, sagen wir mal, ganz entscheidendes Signalmolekül. Und das Spannende daran ist, dass das in verschiedenen Immunzellen drin ist, sodass wir verschiedene Immunzellen den intrazellulären Signalweg und damit auch reversibel die Funktion hemmen. Also man depletiert nicht einen Zelltyp, sondern man hemmt das. Und wo ist das besonders exprimiert? Es ist B-Zell-wirksam, das heißt, man schränkt die Funktion von B-Zellen ein. Aber es ist eben auch in innaten Immunzellen, also Makrophagen und Mikroglia vorhanden. Im Endeffekt also eine funktionelle Blockade von vor allem B-Zellen und Zellen des innaten Immunsystems. Das stellt man sich drunter vor.
Und du hast ja schon gesagt, wir haben gewisse Lücken vielleicht so im therapeutischen Feld. Wo siehst du die da aktuell und wo passen da die BTK-Inhibitoren rein?
Wir sind in der MS die letzten Jahre besonders gut immer darin, neue Kürzel zu entwickeln. Also BTK ist ein Kürzel, aber weitere Kürzel, und ich glaube, da kommen wir jetzt nicht drum rum, die mit einzuführen und zu erwähnen, wäre jetzt PIRA zum Beispiel oder RAW und SOR und ähnliche. Also was steckt dahinter? Im Endeffekt, man hat die schubförmige MS klassischerweise gehabt, man hat die sekundär progrediente MS gehabt. Und es ist klar geworden, dass es eigentlich eher ein Kontinuum ist, dass wir auch schon während der schubförmigen Phase eine progrediente Komponente haben. Und die hat man dann PIRA getauft, also Progression Independent of Relapse Activity. Im Endeffekt Progression, die bereits sehr früh während der Erkrankung aufgetaucht ist. Und das ist das, wo ich vorhin schon mal darauf hingedeutet habe, das wurde im Endeffekt erst demaskiert, indem wir Erkrankungen haben, bei denen praktisch keine Schübe mehr da sind. Das heißt, wenn wir eine Erkrankung mit den momentanen Therapien behandeln, dann haben wir im Endeffekt praktisch keine Schübe und es bleibt trotzdem noch was übrig. Und das nennt man dann PIRA, braucht man ja was Englisches. Das ist das, womit man sich die letzten Jahre dann beschäftigt hat. Warum gibt es dieses Phänomen? Und da stößt man dann pathophysiologisch eben darauf, es muss was sein, was man bislang noch nicht mit Therapien angreift. Und die gängigste Hypothese ist, dass das eben Entzündungsprozesse im Gehirn selbst sind, die dort die Krankheit weiter voranschreiten. Und sozusagen als Folgeschritt daraus braucht man neue Therapien. Und da bieten sich vom Konzept her die BTK-Inhibitoren ganz besonders an.
Und du hast ja auch gesagt, irgendwie das innate, also angeborene Immunsystem wird auch endlich mal von diesen BTK-Inhibitoren moduliert, beeinflusst. Ist das nur gut zu sehen und ist das genau das, was letztendlich die Entzündung dann, die Smoldering oder die Pira treibt?
Wir werden es sehen, weil eine ganze Reihe von interessanten Studien jetzt bei den BTKs laufen, um solche Aspekte zu behandeln. Wenn wir da vielleicht nochmal ein bisschen genaueren Blick anschauen, es gibt verschiedene Hersteller und das ist immer erstmal so ein Signal, okay, da wird was Erfolgreiches gewittert. Man hat es vielleicht so ein bisschen gesehen von den OAX im Schlaganfall, man hat so ein bisschen von CGRP-Antagonisten in der Migräne gesehen. Da spürt die ganze Szene, da spürt die pharmazeutische Industrie, dass dort etwas Erfolgsversprechendes ist. Und so ein bisschen, sagen wir mal, dieses Phänomen haben wir momentan in der Multiplen Sklerose, dass wir eben nicht nur ein Präparat haben, sondern dass wir verschiedene Präparate haben, die unterschiedlich weit sind in der Entwicklung und die auch natürlich unterschiedliche pharmakokinetische Eigenschaften haben. Und wenn man da so ein bisschen generell vom Fußball jetzt schaut, würde man sagen, momentan steht so ein bisschen 1:1. Das erste Präparat Evobrutinib war einfach das, von dem es die ersten Daten gab, groß im Endeffekt zwischen der ECTRIMS 23 und den Frühjahrsmeeting 24 wurden dort die Daten publiziert. Und die waren enttäuschend, muss man einfach sagen. Was waren das für Studien? Evobrutinib versus Teriflunomid in der schubförmigen MS. Und dort gab es keine überlegene Wirksamkeit, sodass man sagen muss, das Präparat hat einfach nicht besser gewirkt als Teriflunomid und gleichzeitig Sicherheitsbedenken, vor allem in der Leber, gehabt. Dann war erstmal ein bisschen Enttäuschung, kann man sagen, so das letzte Jahr, 2024, zwischen Frühjahr und Herbst gab es Enttäuschung. Und die hat sich jetzt, und das war der Ausgleich zum 1:1, im Herbst wieder gewendet, denn da gab es jetzt neue Daten zu zwei anderen Präparaten, Toleprotinib in der schubförmigen und in der progressiven MS und auch Feneprotinib in der Phase 2 Daten, also noch ein bisschen früher, aber auch wirksam. Und seitdem ist wieder mehr Optimismus da.
Das hört sich ja erstmal gut an. Ich habe es ja jetzt selbst so ein bisschen eingeworfen. Smoldering MS, Pira, du hast noch mehrere Begriffe genannt. Ist Smoldering MS und Pira das Gleiche?
Ja, da glaube ich, brauchen wir noch so ein paar Konsensus-Paper und Konsensusrunden, um sich drauf zu einigen. Ich glaube, man muss schauen, aus welcher Perspektive kommen die Begriffe. Dieser Begriff Pira ist wirklich ein Begriff, der kommt aus der Klinik. Der beschreibt das Phänomen, wir haben wirklich einen Patienten, der hat keine Schübe und wir trotzdem zwischen zwei Besuchen in der Klinik vom EDSS her schlechter, ist aber noch klar in der schubförmigen Phase. Pira sagt im Endeffekt noch nichts über die Pathologie aus und sagt zum Beispiel auch nichts über das MRT aus, also ob da MRT-Aktivität ist oder nicht, sondern ist erstmal ein rein EDSS-basiertes klinisches Phänomen von der Betrachtungsweise, sagen wir mal diese Seite der Medaille. Und wenn man jetzt Smoldering MS sagt, dann wäre das ein Begriff, der aus der Pathologie erstmal stammt. Das heißt, Prozesse, die eben, und da ist es vielleicht einfach einfacher zu definieren, was es nicht ist. Prozesse, die nicht aus der Peripherie kommen, die eher nicht vom adaptiven Immunsystem kommen und die eher nicht mit Schüben assoziiert sind. Das, was dann quasi übrig bleibt, ist dann mehr das, was Smoldering MS darstellt. Also vielleicht positiv formuliert, Schadensprozesse, die antientzündlich oder die entzündlich und neurodegenerativ zur Progression beitragen.
Und du sagtest ja jetzt schon, es steht 1:1 oder vielleicht dann 1:2, wenn man so will. Mhm. Wie war denn der Einfluss von Toleprotinib, Feneprotinib auf genau diese Prozesse?
Generell scheinen sich die Ergebnisse zu bestätigen, dass in der schubförmigen MS das nicht die hochwirksamsten Präparate werden, die wir kriegen. Am spannendsten waren jetzt wirklich die erste Studie in der sogenannten Non-Relapsing SPMS. Das ist eine Studie, die ein Patientenkollektiv betrachtet, was bislang eigentlich noch kaum untersucht ist. Man muss sagen, wenn, und wir schauen ein bisschen zurück in vergangene Studien in der PPMS und SPMS, wenn dort Präparate getestet wurden, hat man schon immer so ein bisschen eine Anreicherung mit entzündlicher Aktivität gehabt. Also zum Beispiel durch ein relativ hohes Kollektiv von Patienten mit gadolinium aufnehmenden Läsionen. Erkrankungen oder zum Beispiel Patienten, die vielleicht noch die letzten 2 Jahre aufgelagerte Schubaktivität hatten. Und hier, das ist die sogenannte Herkules-Studie, ist das ein Kollektiv, bei dem die Patienten 8 Jahre lang schon in der SPMS sind, weit fortgeschritten ist und wirklich die letzten 2 Jahre keinen Schub haben durften. Und das Interessante ist jetzt, dass in diesem Kollektiv, das ist dann natürlich gegen Placebo getestet, weil es dort bislang noch keine Präparate gibt, dass dort das Tolebrutinib zu einer Verringerung der Behinderungsprogression geführt hat. Das ist im Endeffekt jetzt erstmal das klinische Ergebnis. Das heißt, wir haben eine Phase-3-Studie in einem weit fortgeschrittenen MS-Kollektiv, die positiv gewesen ist. Und das ist, glaube ich, so die Führung zum 2:1 momentan für die BTK-Inhibitoren.
Kann man, glaube ich, so sagen. Es gab ja zumindest auch andere Präparate, schon mal Siponimod und Ocrelizumab, die ja zumindest mal in dieser progredienten Phase auch eine Wirkung gezeigt haben. Wie würdest du es da so einsortieren, das neue Prinzip?
Also wenn man erstmal von den Studienkollektiven nochmal schaut, dann muss man wirklich sagen, Siponimod zum Beispiel, Expand-Trial, das ist noch ein deutlich, sagen wir mal, schubförmigerer Patientenkollektiv, was da getestet wurde. Das sind Patienten, die sind noch nicht so weit fortgeschritten in der multiplen Sklerose. Die haben noch die letzten 2 Jahre entweder MRT oder Schubaktivität gehabt. Und zum Beispiel, das trifft für den Ocrelizumab, aber auch die Siponimod-Kollektive, grob gesagt 20-25% Patienten mit Gadolinium aufnehmender Aktivität. Das jetzige Kollektiv ist einfach ein Schritt mutiger, das muss man ganz klar sagen. Das sind Patienten nur noch 10% Gadolinium Aufnahme, die letzten Jahre nichts Entzündliches. Deswegen ist auch so ein ganz direkter Vergleich gar nicht so einfach zu treffen. Und deswegen ist auch eigentlich hier das Placebo wieder als Komparator gerechtfertigt, weil es eigentlich ein Kollektiv ist, was so in den Siponimod und Ocrelizumab-Trials, aber auch zum Beispiel in den Natalizumab und Fingolimod-Trials gar nicht vertreten war und wo man sagen muss, das war mutig, aber hat sich gelohnt.
Also tatsächlich trifft es eine Lücke, wenn man so will, und wäre dann auch so etwas wie eine Weiterentwicklung für das therapeutische Feld?
So würde man es wahrscheinlich sehen. Ich glaube, wir werden natürlich jetzt, und das ist etwas, was wir so in den vergangenen 15 Jahren schon immer mal wieder hatten, plötzlich tut sich eine Therapie auf für ein Patientenkollektiv, was bislang noch gar nicht therapiert wurde. Sodass sich die Frage stellt, wie messen wir genau die Krankheitsaktivität in diesem Kollektiv? Was sagen die Zulassungsbehörden eigentlich genau zu dem Label oder auch die Hoffnung ist ja, dass es nicht nur beim Tolebrutinib bleibt. Wie gesagt, weitere Trials sind im Kommen, auch in der SPMS, in der progredienten MS mit aktiven Komparator als Vergleich. Also da wird sich noch viel Spannendes tun. Und die Frage ist, was sagen jetzt die Zulassungsbehörden? Denn eigentlich, wir kommen ja vom PIRA, wir kommen ja eigentlich von der schubförmigen MS und wollen eigentlich immer frühmöglichst behandeln. Und jetzt haben wir aber plötzlich ein Studiendesign, was relativ spät ansetzt. Das heißt, dürfen wir es auch erst spät einsetzen? Oder, das ist natürlich eher das, wozu man tendieren würde, dürfen wir es auch schon früher einsetzen? Das ist, das wird noch sehr spannend.
Also das würdest du favorisieren auch?
Es sind verschiedene Überlegungen, wie man das Ganze jetzt umsetzt. Erstmal sozusagen, was wieder offiziell stehen wird, ist ein Zulassungslabel, nach dem muss man sich erstmal richten. Aber dann ist die Frage, wie setzt man das clever ein? Und was viel diskutiert wird, und das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, sind Sequenztherapien. Dass man zum Beispiel sagt, man setzt bei den Patienten mit einer antientzündlichen, hochwirksamen Therapie ein. Und dann nehmen wir mal eine B-Zell-Depletion. Und nach 2-4 Jahren unter dieser B-Zell-Depletion wechseln wir dann auf einen BTK-Inhibitor. Weil dann kann man sagen, für viele Jahre ist erstmal die antientzündliche Aktivität noch sozusagen überlappend gewährleistet. Und danach brauchen wir aber etwas, was mehr gegen dieses Smoldering MS wirkt. Wenn man ganz, ganz mutig wäre, dann würde man jetzt natürlich sagen, wir wollen es kombinieren und gleichzeitig geben. Das ist natürlich dann aber nicht getestet. Und aber das ist eine Diskussion, der werden wir uns in der MS wieder stellen müssen, dass wir eben Therapien kombinieren müssen. Ich denke da immer dran oder diskutiere immer ganz gerne zum Beispiel Bluthochdruck. Wer würde denn auf die Idee kommen, Bluthochdruck nur mit einer Therapie zu behandeln? Sozusagen ein Beta-Blocker, der wirkt nicht richtig, dann gibt man den zweiten Beta-Blocker. Nein, das macht man natürlich nicht, sondern dann gibt man andere Substanzen, die an anderen Stellen den Bluthochdruck beeinflussen. Und das ist, glaube ich, so das Dilemma, bei dem wir in der MS stecken. Eigentlich bräuchten wir eine Kombination gleichzeitig aus verschiedenen Substanzen, aber wir haben die Daten nicht dazu und wir haben Angst vor den Nebenwirkungen.
Das ist ein gutes Stichwort. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Du hast es auch schon eingeführt. Es gibt Lebernebenwirkungen unter anderem. Warum die Leber gerade und ist das ein Problem?
Also generell ist jetzt Leber ja nichts Ungewöhnliches bei unseren Therapien. Und wir haben ja auch schon unter einer Reihe von Therapien engmaschige Monitoringmaßnahmen, wo man natürlich sagen muss, wenn wir jetzt unter einer Therapie 2-3 Mal die Woche zur Blutabnahme gehen, das ist natürlich jetzt nichts, was sonderlich die Beliebtheit fördert. Nichtsdestotrotz, Leber an sich ist jetzt nichts, was ungewöhnlich ist. Was man während den Zulassungsstudien gesehen hat unter denen, und ich glaube, deswegen kann man schon sagen, das ist etwas, was die ganze Präparateklasse betrifft, ist, dass es dort Sicherheitssignale mit der Leber gab. Das Ganze scheint besonders in den ersten, sagen wir mal grob gesagt, 2 bis 3 Monaten der Therapie relevant zu sein. Und man muss jetzt natürlich schauen, was die Zulassungsbehörden sagen. Aber was wahrscheinlich rauskommen wird, ist am Anfang die ersten 2-3 Monate engmaschige Leberwertkontrollen und auch Leute mit einer Vorgeschichte in der Leber oder auch mit erhöhten Leberwerten vorher, dass man da zurückhaltend ist, die auf die Therapie einzusetzen. Man muss sagen, das ist wirklich das Sicherheitssignal, was sich momentan abzeichnet.
Siehst du irgendeine Erklärung dafür oder gibt es dafür bereits eine gute Erklärung, warum jetzt die Leber gerade ist, da auch die Expression so hoch wie in den Immunzellen oder gibt es aus deiner Sicht da eigentlich noch gar keine gute Begründung?
Also ich habe noch keine gute Begründung gesehen. Ich glaube, das ist wirklich etwas. Leber, Kardial, Niere, das sind ja so die klassischen Angriffsorgane und die, da hat sich jetzt das Signal aufgetan, aber ich glaube nicht, dass es eine logische Erklärung dafür gibt. Das ist jetzt einfach die klinisch-praktische Erfahrung, mit der wir umgehen.
Wie ist da so das Spektrum, mit dem man dann wirklich rechnen muss, wenn wir jetzt sagen, okay, die Zulassung wird es geben? Mit was muss der Arzt, die Ärztin, die Neurologin rechnen dann im Alltag von bis?
Ja, von keine Auffälligkeiten, das sind natürlich die meisten Patienten, aber es gab eben auch jetzt in den Studienprogrammen deutliche Anstiege von Leberwerten bis hin zum Leberversagen und das will man natürlich verhindern. Also ich glaube, dass man den klinischen Alltag natürlich wieder nicht ganz mit den Studien vergleichen kann, denn jetzt sind wir alert, jetzt werden wir von Anfang an ein gutes Monitoring einsetzen und schon bei einem leichten Anstieg direkt reagieren. Das war jetzt natürlich alles in den Studien noch nicht der Fall. Deswegen glaube ich, wir werden es ernst nehmen müssen und wir werden ein gutes Safety-Programm dafür haben müssen, aber ich glaube, da sind wir Neurologen, sind ja eher von der vorsichtigen Seite. Also ich glaube, da werden wir mit zurechtkommen. Und dann besteht die Hoffnung, dass diese Leberwerterhöhungen immer rechtzeitig erkannt werden und nach Absetzen direkt reversibel ist und keine weiterbleibenden Schäden sind. Das ist zumindest, glaube ich, doch ein realistisches Szenario.
Und du hattest gerade Monitoring gesagt. Wie war das jetzt zuletzt in den Studien implementiert? Und was meinst du, wie sollte man es dann in der Praxis umsetzen?
Ja, ich will jetzt den Zulassungsbehörden nicht vorweggreifen, aber
Ein bisschen fantasieren.
Zulassungsbehörden und KKNMS-Stellungnahmen wird es dazu geben. Im Endeffekt glaube ich, dass man sich doch ein bisschen an dem Theriflunomid mit Prozedere orientieren wird, wo man die ersten Wochen zum Beispiel 2-mal pro Woche eine Blutabnahme hat. Ich kann mir sowas vorstellen, so stufenweise vielleicht die ersten 4 Wochen 2-mal pro Woche, dann nochmal 4-6 Wochen 1-mal pro Woche und dann, dass man so sukzessive das Ganze lockert. Das kann ich mir sehr gut als Prozedere vorstellen. Wie gesagt, rein in den Raum spekuliert.
Ja, natürlich. Gab es noch weitere Sicherheitssignale?
Das sind jetzt natürlich die Langzeiterfahrungen noch limitiert, aber das war das Wesentliche, was aufgetreten ist. Ansonsten scheinen die Substanzen gut verträglich zu sein. Ich würde einfach mal generell vor allem bei längerfristiger Einnahme mit einer leicht erhöhten Infektneigung rechnen. Ich meine, wir greifen ins Immunsystem ein, wir greifen auch in 2 Achsen des Immunsystems ein und wir haben jetzt für mikroglia-gerichteten Therapien wenig Erfahrung, von B-Zell-gerichteten Therapien viel Erfahrung, dass man da auf jeden Fall langfristig auf die Immunglobuline schauen wird, dass man schauen wird, wie stark werden auch die B-Zellen supprimiert. Und was macht über die, vor allem nach 3, 4, 5 Jahren merken wir, dass unter BZ-Therapie auch die Infekte so ein bisschen hochgehen. Wie schaut da das nach 3, 4, 5 Jahren BTK-Therapie aus? Das wird man im Blick haben müssen. Ich denke, das Alter wird wieder eine Rolle spielen. Jetzt vor allem auch hier bei den Substanzen. Denn ist ja kein einzelner Parameter, der sagt, man bekommt den Infekt, sondern es ist immer eine Kombination. Einschränkung der T-Zell-Antwort, Einschränkung der B-Zell-Antwort, Einschränkung der Innaten-Antwort. Das sortiere ich immer ganz gerne in die 3 Säulen des Immunsystems, wie stark ist was beeinflusst und wie alt ist der Patient, wie viele Vortherapien hat er. Und da wird man deswegen nochmal schauen müssen, wie ist das Label, welche Patienten sind, aber vor allem, wenn der Patient, sagen wir mal, über 50 ist, würde man schon einen deutlichen Blick drauf werfen, was Infektneigung geht.
Die letzte Pandemie liegt ja erst hinter uns. Das passt gut zum Thema Impfen und Infektneigung. Siehst du einen größeren Einfluss auf die, sagen wir mal, Impffähigkeiten?
Detaillierte Daten kommen noch. Das Gute ist, dass seit der Pandemie ja auch alle Hersteller und alle Zulassungsbehörden aufgewacht sind. Das heißt, jetzt kriegen wir eigentlich kaum noch eine Substanz, bei der wir nicht eine schöne Impfstudie dazu kriegen. Das wird auf jeden Fall kommen. Rein vom Prinzip her, man depletiert ja keine Plasmazellen. Das heißt, eine vorhandene Impfantwort würde ich keine Probleme erwarten. Ist durchaus möglich, dass der Neuaufbau von der Impfantwort, wie da es ja auf B-Zellen geht, vor allem auf die dann die Konversion zu den kurzlebigen Plasmazellen, da kann es schon eine Reduktion der Impfantwort generell geben. Also wahrscheinlich wird man davor nochmal den Impfpass rauszücken, wie wir ja jetzt auch Erfahrung haben, alles auffrischen. Aber vorhandene Antworten zum Beispiel erwarte ich keine Probleme.
Ja, wenn ich kurz zusammenfassen darf an dieser Stelle, sehr interessantes neues Konzept, vielleicht pathophysiologisch, aber auch therapeutisch eine Lücke füllend, vielleicht Potenzial auch für Patientinnen und Patienten, wo wir bisher eigentlich keine sinnvollen Optionen anbieten können. Auf Seite der Sicherheit sicherlich ein intensives Monitoring wahrscheinlich notwendig, die Erfahrung natürlich in der Praxis fehlen noch. Wir sind gespannt, wo es hinführt, aber zumindest wieder Entwicklungen in der Multiplen Sklerose.
Genau, wir sind in keiner Sackgasse, denn wir haben viel über Mikrogliazellen und Makrophagen geredet und muss man sie depletieren, muss man sie angreifen. Jetzt haben wir die erste Substanzklasse, die die Zellen angreifen kann. Es scheint zu funktionieren. Also ich glaube, wir sind in der MS weiter die nächsten Jahre dabei und können neue Zulassungen anwarten. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass da kein Stillstand reinkommt, sondern dass wir weiter neue Sachen bekommen.
Die stete Entwicklung ist wichtig. Genau. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Es hat extrem viel Spaß gemacht.
Danke. Ja, auch vielen Dank für das Interesse. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Danke nochmal an Professor Bittner. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche Fachportal. Wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung. Idealerweise lassen Sie diese direkt im Anschluss hier. Wir sind dann in 2 Wochen wieder, dann wie gesagt, mit Herrn Kollegen Professor Meurer aus Würzburg für Sie da. Vielen Dank und tschüss.